Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind, and we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I beg their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain. I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head.
Verweichlichung der Kolonialstaaten bzw. der Staaten oder der Regionen der Welt, die von Europäern entdeckt und kolonisiert wurden, hin zur Rolle der Frau in den europäischen Gesellschaften zu der Zeit, wobei sie eben sagt, dass es dieser Zusammenhang oder diese Verweichlichung der Regionen ermöglichte eine leichtere, wie sie das nennt, Vergewaltigung und Ausbeutung dieser Rezeption oder eine Besitznahme, vielleicht etwas gemäßigter ausgedrückt, indem aber dadurch, dass diese sogenannten Eroberer auf einheimische Frauen in diesen Regionen stießen, passte das Bild nicht mehr in Bezug auf die europäischen Frauen. Also daher das nennt sie als Begründung für, oder das überlegt sie als Begründung für die folgende Differenzierung von europäischen Frauen und insbesondere afrikanischen Frauen, in Bezug auf ihre Sexualität vor allem, wie wir sehen werden.
Zur Orientierung, Cuvier, ein französischer Anatom, sezierte schwarzafrikanische Frauen, um die Unterschiede zu europäischen Frauen festzuhalten bzw. zu vermessen, was auch immer das für ein Unterfangen war.
Leitete Cuvier eine allgemeine biosoziale Differenz zwischen europäischen und afrikanischen Frauen ab. Er beschrieb die europäische Frau als in ihrer Wildheit gezähmt, im Gegensatz zur Afrikanerin. Die entwicklungsgeschichtlich gedachte allmähliche Verstärkung geschlechtlicher Differenz wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts, also mit einer eurozentrisch konzipierten geopolitischen Entwicklungsgeschichte menschlicher Körper gekoppelt und mit der Idee einer historischen Entwicklung menschlicher Zivilisation. Die Etablierung erotischer Anziehung als Naturgesetz im 19. Jahrhundert als Gesetzmäßigkeit der Natur, in der Natur, so wird es nun hoffentlich deutlich, spielt eine zentrale Rolle für die Einordnung von Menschen in oft unüberwindbar scheinende soziale Hierarchien. Aber die Begründung heterosexuellen Begehrens im Zusammenhang der diskursiven Dichotomisierung der Geschlechter stellte offenbar auch ein Problem dar. So berichten viele Autorinnen und Autoren der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einer zunehmenden Entfremdung der Geschlechter. Also diese Dichotomisierung der Geschlechter und die gleichzeitige exklusive Naturalisierung von heterosexuellen Begehren stellt natürlich auch ein Problem dar, wenn wir so zwei völlig andere Wesen irgendwie zusammenlegen. Also dieses stellt ja auch ein diskursives Problem dar, denn es wurde danach gesucht, wie kann das gehen? Ne? Diese Frage war virulent. In diesem Zusammenhang analysiert Cynthia E. Russett in ihrem Buch Sexual Science, Victorian Construction of Womanhood, die physiologische Begründungen für die geschlechtliche Arbeitsteilung. Denn diese körperliche und sexuelle Dichotomisierung hatten noch einen weiteren Begründungszusammenhang, nämlich den Bezug zur Ökonomie, zur Arbeitsteilung im entstehenden oder in sich festsetzenden Kapitalismus.
Thank you.
Arbeitsteilung von Russet im Werk von Patrick Geddes und J. Arthur Thompson. Diese Arbeit heißt The Evolution of Sex und ist 1889 erschienen. Die Autoren beschrieben den evolutionären Weg sexuellen Begehrens von einer vagen sexuellen Anziehung bei den niedrigsten Organismen bis zu einem klaren Fortpflanzungsimpuls bei höheren Tieren und menschlichen Individuen, der von Liebe begleitet sei, also nur bei den höheren. Diese Liebe führe dazu, dass ein Mann das Leben lang für seine geliebte Gattin arbeite und diese für ihn im Haus natürlich ebenso. Geddes und Thompson waren aber auch asexuelle, sogenannte asexuelle Organismen wie Bakterien und sogenannte unisexuelle Organismen wie Rädertiere, weiß leider nicht, was das für Tiere sind, ich bin kein Biologin, bekannt. Und die beiden Autoren bezeichnen Parthenogenese sogar als organisches Ideal, aber das komme einfach selten vor. Sie betrachten aber Organismen, bei denen männliche und weibliche Individuen gegenseitig voneinander abhingen, als den Triumph der Evolution. Sie sahen diese gegenseitige Abhängigkeit nämlich auch darin, was sie Sexelements nannten. Und damit meinten sie wahrscheinlich nicht nur Geschlechtsorgane, sondern auch Eigenschaften. Also ich zitiere die beiden Autoren, Geddes und Thompson. Males and females, like the sex elements, are mutually dependent. Also das ist ihre Konklusion aus ihrer Evolution of Sex. Die beiden Autoren wandten sich mit ihrer Auffassung, dass selbstlose Liebe nur bei Menschen und höheren Tieren vorkomme, Russet zufolge explizit gegen eine damals verbreitete Auffassung über das Ziel der Evolution als essentieller Mechanismus von Fortschritt mittels Konkurrenz, also was Sie vielleicht aus dem Sozialdarwinismus kennen, der Ende des 19. Jahrhunderts nicht die einzige, aber doch eine wichtige Interpretation von Darwins Evolutionstheorie war. Und Russell zitiert die erkenntnistheoretische Moral der beiden, das möchte ich auch zitieren. Creation's final law is not struggle, but love. Also darüber haben sie sich, also das war ihnen wichtig, dass Liebe praktisch das finale Gesetz der Evolution bzw. der Schöpfung war und nicht dieser Kampf ums Dasein. Geddes und Thompson schrieben also hier eine Naturgeschichte reproduktiver Sexualität, die nicht nur auf der 1889 schon weit akzeptierten Evolutionslehre Darwins beruhte. Im heißen Diskurs um die soziale Bedeutung der Darwinschen Lehre bot sie zudem noch jenen Beteiligten eine alternative Deutung des Ziels der Entwicklung von Mensch und Natur an, denen der Kampf ums Überleben als soziale Motivation zu grausam war. Wenn sich zeigen ließ, dass Frauen und Männer ein Leben lang nicht ums bloße Überleben für sich selbst kämpften, sondern aus Liebe füreinander arbeiteten, konnten zwei wichtige Probleme gelöst werden. Erstens, die heterosexuelle Beziehungsstruktur stellte mit ihrer gegenseitigen Abhängigkeit von als gegensätzlich definierten Wesen wie Männer und Frauen kein Problem mehr dar, sondern war die höchste Form der Fortpflanzung, machte den Menschen geradezu zur Krönung der Schöpfung wieder, woraus sie ja eigentlich die Evolutionstheorie enthoben hatte. Zweitens, und ich denke, das war für den Einfluss dieser Theorie nicht unbedeutend. Und zweitens bot die Einfügung der Liebe als natürliche menschliche Fähigkeit und Gesetz der Schöpfung ein altruistisches Prinzip der Erklärung für die kapitalistische Ökonomie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, quasi einen natürlichen Drang zum Arbeiten.
für was die Liebe nicht immer herhalten muss. Was verblüffend ist, die Menschen reden über die Seele und beginnen sie uninteressant zu finden, setzen sich mehr und mehr mit ihrer Physis, dem Körper, den Sinnen auseinander und lösen die Probleme, die so entstehen, mit klassischen Seelenmomenten wie Liebe. Naja, wir überlassen das Schlussstatement Liebe unserer geliehenen Referentin.
Ich denke, diese Theorien über die Natur des Begehrens von praktisch von vor 200 bis von vor 100 Jahren haben bis heute ihre diskursive Bedeutung erhalten. In einer Zeit, in der reproduktionstechnologische Erfindungen es erlauben, menschliche Fortpflanzung von Fragen des Begehrens, der Sexualität zu entkoppeln, arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von neuem an diskursiven Möglichkeiten, erotisches Begehren zu einer Frage der Naturwissenschaften zu machen. Wie Donna Haraway in ihrer Studie Modest Witness at Second Millennium, Female Male Meets Onkel Maus von 1997 zeigt, folgt die Genetik in dieser Hinsicht also weit weniger innovativ der Tradition der Evolutionstheorie, indem sie sowohl Geschichten über den Ursprung des Lebens als auch dessen Ziel erzählt werden. Also sowohl Geschichten über den Ursprung des Lebens als auch dessen Ziel erzählt werden. Also ich möchte jedenfalls festhalten, dass wir uns der Verantwortung bewusst sein müssen, dass wenn wir an einer Wissensproduktion über die Natur des Begehrens teilnehmen, dass wir damit auch an einer Debatte, an einer Politik, um eine Politik der Natur des Begehrens teilnehmen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, zu welcher Art von Wissen wir auf welche Weise beitragen. Und mit der Wissenschaftstheoretikerin Sandra Hagen möchte ich betonen, dass wir die Erkenntnisprozesse damit, in die wir uns begeben und die Ergebnisse, zu denen sie uns führen, nicht nur einer selbst, sondern eben auch einer Fremdreflexion unterziehen müssen.
Am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Direktorsendung findet am letzten Montag des nächsten Monats statt. Es verabschieden sich von euch Roman
und Marek.